skulds av din hand. Du
Liebe Freunde, es gibt einen Haufen Witze über Himmel und Hölle, aber die faulen Witze vergehen einem in dem Augenblick, wenn man sich die Frage stellt, wo komme ich hin? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle? Um diese Frage geht es spätestens an dem Tag, an dem du stirbst. Es ist ja mit dem Tod nicht alles aus. Im Gegenteil, nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Und damit du dann, wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst, nicht dastehst wie die Kuh vor dem neuen Tor. Deswegen stellt dir die Bibel heute die Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Und der Jörg, der liest euch jetzt eine Geschichte vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat.
Lazarus und der Reiche. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste und beste Kleidung trug und Tag um Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn zu Abraham in den Himmel. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Drunten im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er hoch oben Abraham und Lazarus bei ihm. Da rief er laut: Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, denk daran, dass es dir im Leben immer gut gegangen ist, dem Lazarus aber schlecht. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, er könnte nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick doch Lazarus wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben die Worte des Mose und der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie sich ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht.
In der Fantasie mancher Leute spielt diese Geschichte so ungefähr die Rolle eines Schlüssellochs, durch das manche versuchen, einen Blick in das sogenannte Jenseits zu werfen. Aber wenn wir hier etwas erfahren über Abrahams Schoß und über peinigende Feuerflammen, dann sind solche Einzelheiten völlig unwichtig, weil sie weiter nichts sind als Bilder und Vergleiche, die man nicht wörtlich zu nehmen hat. Denn von allem, was jenseits der Todesgrenze ist, da kann Jesus ja nur in Bildern und Vergleichen sprechen. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, was mit diesen Vergleichen gemeint ist. Und gemeint ist zweierlei. Erstens, nach dem Tode kommt die große Scheidung. Die Scheidung der Menschen in 2 Gruppen. Das Sprichwort, das sagt zwar, ob arm oder reich, im Tode gleich, aber die Bibel sagt das nicht. Die Ewigkeit macht die Menschen keineswegs gleich, sondern dort werden sie gerade in einer Weise getrennt, wie sie radikaler überhaupt nicht denkbar ist. Nämlich in die, die bei Gott sind, und in die, die nicht bei Gott sind. So wie wir es eben gesungen haben in dem Lied, Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht. Die einen dürfen ins Licht, dürfen in der Nähe Gottes sein. Das bedeutet das Bild von Abrahams Schoß. Und die anderen, die müssen ihm fern sein. Das bedeutet das Bild vom Feuer. Die Hölle besteht also nicht darin, dass irgendwelche Leute auf einem Grill geröstet werden, sondern besteht darin, dass jemand fern sein muss von Gott und dieses Fernsein bewusst erlebt. So wie einer, der Durst hat und vor einer Quelle ist, aber nicht hin kann, der es sieht, aber nicht trinken kann. An einer anderen Stelle im 2. Thessalonicher Brief, da beschreibt die Bibel die Hölle folgendermaßen. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Das Wissen, zu denen gehören zu müssen, die fern sind von Gott, die nicht bei Gott sein dürfen, das ist die Hölle. Dostojewski, der größte russische Dichter, der hat einmal gesagt, die Hölle, das ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Das heißt, Gott ist der Ort, nee, die Hölle ist der Ort, wo du Gott endlich einmal und endgültig los bist. Die Hölle ist der Ort der Gottlosen. Und nun gibt es, und das ist das Zweite, es gibt keine Möglichkeit, von der einen Gruppe in die andere überzuwechseln. Es liegt zwischen beiden eine unüberbrückbare Kluft. Das gibt keine Möglichkeit, nach dem Tode noch ins Lager der Frommen zu kommen. Und wenn du darauf spekulierst, dass der liebe Gott nicht so hart sein wird und dass der am Schluss noch dich reinschlüpfen lässt, und dass er keinen fortschicken wird, dann täuschst du dich genauso wie die römischen Katholiken, die mit einem Fegefeuer rechnen, indem sie dann auf Kosten anderer noch ein paar Strafen abstottern und sozusagen stückweise noch ins Reich Gottes vorrücken können. Davon sagt die Bibel nichts. Und gerade hier in unserer Geschichte, da wird uns doch ganz eindeutig gesagt, der Tod nagelt uns auf das Ergebnis unseres Lebens fest. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit der Entscheidung, keine Möglichkeit der Korrektur. Es gibt keine Zwischenlösung, sondern bloß noch alles oder nichts. Was bis zum Tod nicht erledigt ist, das wird überhaupt nicht mehr erledigt. Dann sind alle Chancen vorbei. Wenn deine Zeit hier abgelaufen ist, dann läuft überhaupt nichts mehr. Dann bleibt es nur noch bei dem Unbarmherzigen zu spät. Ja, wo bleibt denn da die Liebe Gottes, werden nur manche von euch fragen. Die Liebe Gottes besteht darin, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, nämlich wegen deiner Schuld, an deiner Stelle, damit du, der du eigentlich in die Hölle kommen müsstest, die Chance hast, in den Himmel kommen zu können. Die Liebe Gottes besteht darin, dass er dir heute durch mich sagen lässt, du kannst in Gottes Reich kommen. Ein Leben lang zeigt dir Gott am Kreuz seine Liebe. Aber du willst nicht. Und wenn du nicht willst, dann hast du kein Recht, dich zu beschweren, wenn du am Schluss in die Hölle kommst. Wenn du dein Leben ohne Gott leben willst, dann musst du deine Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist nur gerecht. Das ist nur fair. Du kriegst genau das, was du wolltest. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir kommen eben nicht alle in den Himmel, sondern es gibt auch welche, die kommen in die Hölle. Nun gibt es Menschen, die sagen, ach Quatsch, die Hölle, das ist eine leere Drohung. Das Eierpapaya vom Himmel, das ist Pfaffengeschwätz. Die Losung heißt Leben und Leben lassen, und wenn wir tot sind, dann ist eben Sense. Freilich, es gibt genug Leute, die so argumentieren. Die gibt es in Massen, zum Beispiel hier in diesem Gottesdienst gibt es viele, die genauso denken. Auch in unserer Geschichte treten die ja typischerweise gleich in Massen auf, als der reiche Mann und seine 5 Brüder. Die sagen, tja, wenn mal einer von den Toten auferstehen würde, wenn mal ein Augenzeugenbericht käme über die Zustände im Himmel und in der Hölle, dann würden wir glauben. Wie ihr aus unserer Geschichte bereits wisst, da warten diese Leute vergeblich auf einen himmlischen Berichterstatter oder einen rasenden Reporter aus der Hölle. Es gibt allerdings welche, das sind die Spiritisten, die versuchen, mit den Geistern von Verstorbenen in Kontakt zu kommen, um von denen etwas zu erfahren. Das geht zwar, aber das geht auf alle Fälle schief. Das ist eins der Dinge, die Gott uns ganz streng verboten hat. Und wenn du das tust, Totengeist zu befragen, da kommst du unter allen Umständen in die Hölle. Es gibt keine Möglichkeit, noch mehr über das Leben nach dem Tode rauszukriegen. Wir haben weiter nichts als Mose und die Propheten, das heißt als die Bibel. Das ist unsere einzige Informationsquelle und das ist die beste, die wir haben. Das ist nicht viel, was die Bibel uns sagt über das Leben nach dem Tod, aber was sie sagt, ist klar. Und die Bibel sagt ganz klar und eindeutig, nach dem Tod kriegst du die Quittung für dein Leben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und deshalb kommt ja alles darauf an, dass wir unser Leben jetzt richtig gestalten. Das ist der Grund, warum Jesus die Geschichte überhaupt erzählt. Er will damit unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart lenken. Denn was Gott mit uns nach unserem Tode macht, das hängt davon ab, was wir bis zu unserem Tode mit unserem Leben machen. Genauer gesagt, was wir als der reiche Mann, als die Reichen mit dem armen Lazarus machen, mit dem wir zusammenleben. Unsere Geschichte ist nämlich nicht erzählt und adressiert an solche Leute, die sich mit dem Lazarus vergleichen können, sondern ist adressiert an Menschen, die mit dem reichen Mann vergleichbar sind. Nur da ist ja gut, werdet ihr sagen, dann geht uns das ja alles nichts an, denn wir sind keine reichen Leute. Also im Vergleich zur Mehrheit der Weltbevölkerung sind wir reich. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt nicht in festen Steinhäusern, sondern in Hütten. Die Hälfte ist unterernährt, Millionen Menschen. Die haben keine Heimat, keine Arbeit, keine Geborgenheit, keine soziale Sicherheit, keine Chance. Dem Ärmsten unter euch, der ein ganz kleines Taschengeld oder gar keins kriegt, dem geht es noch tausendmal besser, wie Millionen Menschen auf dieser Welt. Millionen möchten wenigstens mal einen Tag so leben, sich so kleiden und so essen wie du heute. Du bist der reiche Mann. Und ich bin fest überzeugt, du bist auch ein mitleidiger Mensch. Und du hast Mitleid, wenn du hörst, dass es da Tausende gibt, die nichts zu essen und anzuziehen haben. Ich bin überzeugt, dass du Mitleid hast, wenn du hörst, dass an jedem Tag 10.000 Menschen vor Hunger starben. Das Problem ist bloß, dass unser Mitleid immer nur vorübergehend ist. Wir empfinden Mitleid, solange wir den Kranken sehen, solange wir von der Not etwas hören. Aber wenn wir nichts mehr davon hören und sehen, dann vergessen wir es. Dann gehen wir zur Tagesordnung über. Dann machen wir weiter im alten Stil, dann ändert sich nichts. Vielleicht merkt ihr jetzt, dass die Geschichte gar keine alte, sondern eine brennend aktuelle Geschichte ist, die allmählich anfängt, uns unangenehm zu werden. Ist euch zum Beispiel vorhin, als der Jörg die Geschichte vorgelesen hat, überhaupt aufgefallen, dass der reiche Mann keinen Namen hat? Der Arme hat einen Namen, der heißt Lazarus. Das heißt auf Deutsch, Gott ist die Hilfe, also Gott hilf. Aber der reiche Mann wird einfach bezeichnet als der reiche Mann, weiter nichts. Jesus gibt dem Mann keinen Namen, damit jeder, die der Geschichte liest, an dieser Stelle in die Lücke seinen eigenen Namen reinsetzen kann. Und erst dann, wenn wir unseren eigenen Namen dort einsetzen, wo reicher Mann steht, erst dann wird die Geschichte aktuell, erst dann wird sie vollständig, erst dann fangen wir an, sie zu verstehen. Also der reiche Mann Theo, die reiche Frau Christine, der reiche Mann Jörg und so weiter, wie ihr nun alle heißt. Und da ist das plötzlich kein harmloses altes Märchen mehr, sondern ein unerhörter Angriff auf unseren Lebensstil. Ein Angriff, mit dem Jesus eine Lebensumwandlung bei uns erreichen möchte. Es gibt Leute, die behaupten, Himmel und Hölle, das wäre bloß die Erfindung der Reichen, um die Armen kirre zu machen. Und um die Armen besser bei der Stange halten und regieren zu können. Also wenn das wahr wäre, da möchte ich mal wissen, warum Jesus hier Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um sich für den armen Lazarus einzusetzen. Die Bibel kritisiert immer wieder scharf die Reichen, die Bonzen, die sich auf Kosten der Proles einen Fetten machen. Die Bibel nimmt eindeutig und einseitig Partei für die Armen. Und das bedeutet im Fall unserer Geschichte, dass wir die Kritisierten sind. Lazarus ist der Vertreter der Millionen der dritten Welt, die hungernd vor der Tür unserer Zivilisation liegen. Der Lazarus zwingt uns zur Entscheidung. Denn ob die Reichen den Armen helfen, das ist nicht nur entscheidend für das Schicksal unserer Welt, sondern das entscheidet auch über unser persönliches, ewiges Schicksal. Der Lazarus vor meiner Tür entscheidet mein ewiges Schicksal. Ob Gott mich einmal in seiner Nähe dulden wird, das hängt davon ab, ob ich Lazarus in meiner Nähe dulde. Und wenn ich den Lazarus vor meiner Tür seiner Qual und seinem Leiden überlasse, dann wird Gott auch mich der Qual und dem Leiden, nämlich der Qual der Gottferne, überlassen. Das ist natürlich äußerst unangenehm, dass Gott ausgerechnet den leidenden Lazarus, den Nächsten, zum Prüfstein meines Glaubens nimmt. Die Sache stünde für mich günstiger, wenn Gott ein paar meiner Predigten anhören und mich danach beurteilen würde. Und die Sache wäre für dich einfacher, wenn Gott sich mit deinem Glaubensbekenntnis begnügen würde. Aber das Bekenntnis, dass du Gott liebst, das kann eine Lüge sein. Eine raffinierte oder eine unbewusste Lüge. Ob meine Liebe zu Gott echt ist, entscheidet sich daran, ob ich meinen Nächsten liebe. Den Nächsten, den Lazarus, vor meiner Tür. Das hat keinen Zweck, jetzt zu argumentieren und zu sagen, also in der DDR, da gibt es zwar viele reiche Männer, die sich bloß für Interhotels und Intershops interessieren, aber es gibt bei uns keine Armen. Und außerdem geben wir alle eine Soli-Spende, also wo ist bei uns der arme Lazarus vor der Türe? Freunde, das geht hier doch gar nicht um das Verhältnis von Arm und Reich. Der Arme kommt nicht in den Himmel, weil er arm war, und der Reiche kommt nicht in die Hölle, weil er reich gewesen ist. Der kommt auch nicht in die Hölle, weil er ein schlechter Mensch gewesen ist, denn der war kein schlechter Mensch. Ganz im Gegenteil, das war ein anständiger Mensch. Der hat zum Beispiel nach jeder Mahlzeit sich, wie sich das von anständigen Menschen gehört, im Altertum die Hände gewaschen. Und weil es damals noch keine Papierservietten gab, dann nahmen die Leute im Altertum Brot. Daran haben sich ihre fettigen Pfoten abgetrocknet und das Brot wurde dann einfach unter den Tisch fallen gelassen. Und das war das Brot, von dem der Lazarus sich nährte. Und da fiel auch für den reichen Mann was dabei mit ab, nämlich es entstand der Eindruck, das ist ein Mensch mit einer sozialen Gesinnung. Der hat was übrig für einen Bettler. Er hätte den Bettler ja auch wegschmeißen können, wegschicken können. Aber nein, der reiche Mann ist ja kein Unmensch. Man weiß doch, was sich gehört. Man ist doch Humanist. Man kennt doch seinen Goethe. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der reiche Mann ist ein guter Mann. Aber, und das hat der Theologe Bengel schon vor 200 Jahren gesagt, er ist ein praktischer Atheist. Er ist lieblos. Er liebt weder Gott noch die Menschen. Das ist seine Schuld. Und deshalb kommt er in die Hölle. Nicht, weil er reich ist an Geld, sondern weil er arm ist an Liebe. Der liebt die Menschheit im Allgemeinen und sich selber im Besonderen. Aber den konkreten Nächsten vor seiner Türe, den liebt er nicht. Um den kümmert er sich nicht. Den speist er mit Abfall ab. Denn das, was er ihm gibt, das ist kein Opfer, sondern Abfall. Das ist die Schuld des reichen Mannes. Und das ist auch unsere Schuld. Im Allgemeinen, da sind wir alle für die Nächstenliebe. Na klar. Das klappt bloß nicht immer so gut. Im konkreten Fall. In dem konkreten Fall des armen Lazarus vor unserer Tür. Der Lazarus vor deiner Tür, das kann der Kollege sein aus deinem Betrieb, der von gewissen Leuten geschnitten und isoliert wird, weil er schon vor der Zeitungsschau eine eigene Meinung hat. Der Lazarus vor deiner Tür, das kann das Mädchen sein aus deiner Klasse, das ihr alle nicht beachtet, weil es Pickel hat und kein ordentliches Elternhaus und das sich nach weiter nichts sehnt als nach ein bisschen Kameradschaft und Freundschaft. Das kann die alte Frau sein aus deinem Hause, die genug Geld hat und die sich trotzdem freuen würde, wenn du ihr mal ein Stückchen Kuchen schenkst. Die braucht zum Leben nicht deine Almosen, aber die braucht zum Leben mal ein Zeichen von dir, dass du in dir nicht bloß einen toten Gegenstand aus dem Treppenhaus siehst, sondern einen Menschen, einen lebendigen Menschen. Der Lazarus vor deiner Tür, das können deine eigenen Kinder sein, die mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Zuwendung von dir brauchen. Das kann deine eigene Frau sein, deren Probleme du übersiehst und die du täglich abspeist mit einem frostigen Kuss. Jeder von uns hat einen Lazarus vor der Tür seines Lebens liegen und jeder von uns wird von Gott danach beurteilt, wie er mit dem umgegangen ist. Und nun frage ich dich, was wirst du nach diesem Gottesdienst von heute Abend an in deinem Leben anders machen? Die Bibel sagt dir klar, was du zu tun hast und mit welchen Konsequenzen du zu rechnen hast. Du hast es gehört, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Du bist informiert, dass es von dir alleine abhängt, wo du mal hinkommst. Du bist eingeladen, als ein Kind Gottes zu leben, und du bist gewarnt, dass es ein zu spät gibt. Heute Abend ist es allerdings noch nicht zu spät. Heute, da kannst du dich noch entscheiden. Heute kannst du dich bekehren. Heute ist der Tag des Heils. Gib Jesus die Schuld deines Lebens, deiner Vergangenheit, und bitte ihn darum, dass er dir Kraft gibt, ein neues Leben anzufangen. Komm, gib Jesus dein Leben, bevor es zu spät ist. Zu spät, das ist das schrecklichste Wort, was es gibt, und ich wünsche dir nicht, dass das mal das Wort ist, was als letztes über dein Leben von Gott gesagt werden muss. Ein Leben lang hat der reiche Mann von oben runter auf alle anderen Menschen herabgesehen. Als er tot ist, da sieht er zum ersten Mal nach oben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann nicht gebetet. Als er tot ist, da betet er, Vater Abraham. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann kein Erbarmen gekannt. Jetzt, als er tot ist, da verlangt er Erbarmen. Und zwar für sich selber. Vater Abraham, erbarme dich über mich. Das ist genau das Wort, was früh im Gottesdienst die Gemeinde immer singt, noch so halb schlafen, Kyrie eleison. Das hat mit Beten überhaupt nichts zu tun. Dieser Mann hier, der betet mehr als tausende Christen früh in der Kirche, der schreit, dem geht's ums Leben, erbarme dich. Aber man kann auch beten in einem Moment, wenn es zu spät ist. Und hier ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann für den Namen Lazarus nicht einen Finger krumm gemacht. Als er tot ist, da verlangt er, schick den Lazarus, dass er die äußerste Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann nur an sich selber gedacht. Als er tot ist, da fallen ihm seine 5 Brüder ein. Ich habe noch 5 Brüder. Schick den Lazarus zu ihnen, damit er sie warnt. Aber es ist zu spät. Der hätte es wissen können, denn er hatte ja die Bibel. Im Alten Testament steht, die Hauptsumme aller Lehre heißt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. Oder beim Propheten Hesekiel, denkst du vielleicht, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Oder beim Propheten Daniel, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Oder das Wort, was der Jörg vorhin gesungen hat, das war ja ein Bibelwort. Du sollst lieben Gott und deinen Nächsten. Das ist das, was jeder fromme Israelit an jedem Tag betet. Aber der reiche Mann hat ja nicht gebetet. Er hätte es wissen können, aber er hat ja der Bibel nicht geglaubt. Ihm waren die Trinksprüche wichtiger als die Bibelsprüche. Und als Gott ihn daraufhin anspricht und sagt, du hattest doch mein Wort, da steht doch alles drin, was für deine Bekehrung, was für deine Errettung nötig ist. Da hat der reiche Mann die Frechheit zu sagen, nein, die Bibel genügt nicht. Was in der Bibel steht, kann man nicht glauben. Wenn man das glauben wollte, da müsste erst mal einer von den Toten kommen, als Beweis. Dieser Mann, der bleibt bis zum letzten Moment und bis zum letzten Argument das, was er ein Leben lang gewesen ist. Ein Ungläubiger, ein Gottloser, der noch von der Hölle aus gegen Gott opponiert. Die Gottlosen, so sagt die Bibel, die Gottlosen haben keinen Frieden. Herr Lazarus, der starb in Frieden und der ruht in Frieden. Als sie den in seinem billigen Sarg sang und klanglos wie ein Hund verscharrt haben, da waren auf dem Friedhof außer den Totengräbern kein Mensch. Aber die Engel Gottes waren da. Die Engel Gottes waren da und trugen ihn in die Herrlichkeit. Und nun heißt es von ihm hier, nun wird er hier getröstet. So möchte ich einmal sterben. Ob ich in meinem Bett sterbe oder ob sie mich eines Tages an die Wand stellen und einfach abknallen. Ich möchte sterben wie Lazarus. Und weil mein Leben Jesus gehört, weil ich mein Leben auf diesen Fels Jesus aufgebaut habe, da werde ich sterben wie Lazarus. Getragen von Gottes guten Mächten, geborgen, getröstet, in Frieden. Und wie wird dein Sterben einmal sein? Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Große Sache, der ganze Friedhof schwarz voller Menschen. Das war das Letzte, was er sich von seinem vielen Geld leisten konnte. Ein teures Begräbnis. Die Kränze teuer. Die Grabreden beteuernd. Mit vielen trostlosen Worten, es ist ein guter Mensch von uns gegangen. Das ist der Urteil der Leute. Das Urteil Gottes lautet, ewig verloren. Und die Grabrede, die Jesus ihm hält, die ist sehr kurz, die besteht nur aus zwei Worten. Zu spät. Was wird Jesus als letztes Wort über dein Leben sagen? Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Amen.
Moped oder Fiat und etwas quält dich doch. Den großen Hunger bist du nicht los, du hoffst, du schaffst es noch. Pro Woche zweimal drei tolle Tage mit Freunden Bier oder Sekt. Den Rest der Flasche trinkst du zu Hause, auch wenn's allein nicht schmeckt. Jeder Spaß hat mal ein Ende, jede Flasche ist mal leer. Dann bist nur du noch übrig wie ein Kind, das Angst hat. Dann lachst doch du nicht mehr. Was du wusstest, wolltest du vergessen, das von Jesus und von Gott. Deine Schätze hast du pfennigweis verschleudert und jetzt bist du bankrott. Jetzt hast du Angst, zu kurz zu kommen und bist schon krank vor Gier. Bist weg vom Fenster, siehst keine Sonne und fragst, was wird aus mir? Jeder Spaß hat mal ein Ende, jede Flasche ist mal leer. Dann bist nur du noch übrig wie ein Kind, das Angst hat, dann lachst doch du nicht mehr. Erst wenn du weißt, so will ich nicht leben, Leben ist das nicht, dann tritt zu mir in die Sonne, Bruder, und stell dich zu mir ins Licht. Erst wenn du weißt, so will ich nicht leben, Leben ist das nicht, dann tritt zu mir in die Sonne, Schwester, stell dich zu mir ins Licht.
Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Herr Christus, wir machen manchmal unsere Gesichter hart,
um niemanden zu erkennen, zu geben, was in uns vorgeht. Und wir stemmen uns manchmal gegen dein Wort, weil es uns nicht in unseren Streifen passt. Und Herr, du machst mit deiner Sonne diese ganze Welt reich und warm, und du erwärmst wie mit einer Sonne durch dein Wort auch unser Herz, machst unsere Gedanken klar und unser Herz fest. Herr, und selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Und ich bitte dich für alle, die sich gegen dich stemmen und sich hart wie ein Stein machen, dass dein Wort sie erwärmt und durchglüht und in ihnen zu brennen beginnt und sie nicht wieder loslässt. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass dieser Gottesdienst Folgen hat. Amen.
Welt, wo Sonne so du erfährst. An die Menschen dieser Welt, wo Sonne so oft fehlt. Ich möchte heute, möchte morgen immer Liebe um mich haben und davon leben. Möchte heute, möchte morgen diese Liebe gerne teilen und weitergeben an die Menschen dieser Welt, wo Liebe so oft fehlt. An die Menschen dieser Welt, wo Liebe so oft fehlt. Möchte heute, möchte morgen immer etwas klüger werden und davon leben. Möchte heute, möchte morgen diese Klugheit recht gebrauchen und weitergeben an die Menschen dieser Welt, wo Klugheit so oft fehlt. An die Menschen dieser Welt, wo Klugheit so oft fehlt.
Das nächste Lied, das ich euch vorsingen möchte, handelt vom Tod.
Und wenn einige von euch meinen, dass das ein unpassendes Thema ist für junge Menschen, dann muss ich widersprechen, denn das Sterben geht manchmal sehr schnell. Langsam ist es bei einem jungen Christen gegangen, den ich vor einigen Jahren kennenlernte, der stammte aus Karl-Marx-Stadt, hat hier während der Lehre Multiple Sklerose bekommen. Das ist eine Krankheit, in der eine fortschreitende Lähmung eintritt. Und er ist, nachdem er krank geworden ist, Christ geworden. Und ich habe, Theo und ich, wir haben ihn gemeinsam besucht und an seinem Krankenbett haben wir erfahren, dass jemand trotz schwerer Krankheit eine Geborgenheit bei Gott erfahren kann, die man nicht logisch erklären kann, die kann man nur erfahren. An seinem Grab habe ich das Lied gesungen, das ich euch jetzt auch vorsingen möchte, und eine Erfahrung möchte ich noch weitergeben. Ich habe bei den Eltern, die auch Christen sind, und bei der Trauergemeinde eine stille Freude, ist zu viel gesagt, Hoffnung habe ich da gespürt und die Erfahrung, dass Menschen von Gott getröstet worden sind. Der Ast vor meinem Fenster schüttelt sich, als ob er friert, als ob der kalte Abendwind ihn nicht behagt, der mir die letzten Glockentöne von den Türmen bringt und ein paar Wolkenfetzeln heim ins Dunkel jagt. Die Schaukel auf dem Spielplatz gegenüber ist verwaist, doch noch nicht lang, sie ist noch warm und schwebt noch sacht. Und unten in den Straßen fällt der Blechwurm röchelnd auseinander und verliert sich in der Nacht. Jetzt sagt man wohl, es stirbt der Tag, weil man ihn nicht mehr sieht, weil man nicht denken mag, dass er nur weiterzieht. Doch er geht weiter, nur ein wenig weiter, steigt auf neue Berge, scheint auf neue Wälder und Seen. Er war für ein paar Stunden mein Begleiter, doch jetzt geht er weiter und ich kann ihn nicht mehr sehen. Irgendwann, ob spät, ob früh, erwartet oder unverhofft, mein Leben wie der Tag zu Ende geht, dann schneiden mir die Zeiger meiner Uhr von meiner Zeit die letzte Scheibe ab, ganz gleich wie's um mich steht. Ob ich den letzten Atem mir im weißen Kissen hol, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand. Ich weiß nicht, wie es sein wird, weiß nur, dass der Abschied einmal kommen muss. Ob schmutzig oder elegant, dann sagt man wohl, jetzt ist es aus, weil ich kein Wort mehr sag. Doch du geh still nach Haus und denk nur an den Tag. Auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt geh ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein. Auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt geh ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein.
Die Erfahrung der letzten Monate macht mich sehr traurig, und zwar, weil da etwas Auferstehung in unserem Volk gefeiert hat, wovon ich glaubte, dass es seit 25 Jahren tot ist. Das ist nämlich eine Art von giftigem Ton, der das Zusammenleben vergiftet. Und ich spreche jetzt mal besonders die unter euch an, die aus ihrem Glauben an Christus die Konsequenz gezogen haben, dass sie die Konsequenz der Abrüstung wollen, nämlich einen Frieden ohne Waffen schaffen wollen. Ich weiß, es gibt Leute, die wollen das aus Opposition, aber die spreche ich jetzt nicht an. Man kann aus Opposition für einen bestimmten Weg zum Frieden sein. Aber ich finde nicht, die Aufsässigkeit ist Kennzeichen eines Christen, sondern die Standhaftigkeit ist Kennzeichen eines Christen. Und wenn du deinen Weg vor Christus so erkannt hast, diesen Weg zu gehen, dann geh ihn standhaft. Und wenn du dafür gehasst wirst, und wenn man, wie man auch Pfarrer, die Friedensgottesdienste machen, als Redelsführer bezeichnet, wenn man dich als einen solchen bezeichnet, dann hast du Gelegenheit, das zu tun, wozu Christus uns und dich in seinem Wort auffordert. Nämlich, dass du die segnest, die dich hassen. Und dass du denen Gutes tust, die gegen dich sind. Das hat Christus uns vorgemacht. Und dazu haben wir Gelegenheit. Nicht in Bitterkeit, sondern aus der Kraft der Liebe. Und für alle diejenigen, die mutlos geworden sind, möchte ich ein Lied zur Ermutigung singen.
Neulich in der Schule wurde wieder mal gelacht über die dummen Christen. Und ich saß dabei und lächelte noch und habe nichts gesagt. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. Wieder mal gefragt, ob ich einer sei von den Christen. Und ich sagte nichts und wurde rot und tat so, als ob ich mal müsste. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. In der Stube gab mein Vater mir den Rat, reih dich ein in die Masse und schweige. Und ich sagte nichts, aber dachte mir, das wäre mir doch nun viel zu feige. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. Alle mal gefragt, gewogen und geprüft. Und dann geht's um dich und dann kommt es darauf an, ob du dich und die anderen belügst. Herr, hilf uns in unserer Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas tun. Hilf uns dabei.
Zum selben Thema.
Du sollst lieben Gott den Herrn mit Herz und Hand, von ganzer Seele und mit Verstand, mit aller Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Wer liebt, ist gütig, hat Geduld und sammelt nicht des anderen Schuld. Wer liebt, der gibt, stellt sich nicht blind, wo Nöte sind. Du sollst lieben Gott, den Herrn, mit Herz und Hand, von ganzer Seele und mit Verstand, mit aller Kraft. Deine Nächsten wie dich selbst. Dass jemand seine Feinde liebt, selbst seinen Mördern noch vergibt, wo der Hass die Welt regiert, da liebt er. Sag, wer liebt mich? Du sollst lieben Gott, den Herrn, mit Herz und Hand, von ganzer Seele und mit Verstand, mit aller Kraft, und deine Nächsten wie dich selbst. Wer liebt, kann stark sein, stark und leis, führt andere aus dem Teufelskreis, der Angst und Schuld und führt ins Licht. Sag, hörst du nicht? Du sollst lieben Gott, den Herrn, mit Herz und Hand, von ganzer Seele und mit Verstand, mit aller Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst, und deinen Nächsten wie dich selbst.